Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Und bei uns geht es heute ins südamerikanische Bolivien. Da geht es zurzeit heftig zur Sache. In dem Andenstaat regierte bis vor kurzem Evo Morales. Dunkle Haut, dunkle Haare, indigene Abstammung. Mit seiner Partei Bewegung zum Sozialismus. Nach mutmaßlich gefälschten Wahlen ist er mitsamt seiner Ministerriege zurückgetreten. Er ist jetzt in Mexiko. Dann hat sich Janine Áñez zur Übergangspräsidentin erklärt. Blond, hellhäutig, europäischstämmig. Seither prallen die Gegensätze gefährlich aufeinander. Indigene Bauern fordern lautstark, die Interimspräsidentin soll sofort zurücktreten. Und sie kontert.
Ahora resulta de que ya están demandando que él se venga cuando nadie lo echó del país.
Jetzt fordern plötzlich die Leute, Evo Morales soll zurückkommen. Es hat ihn doch keiner rausgeschmissen. Er ist freiwillig gegangen, weil er genau weiß, dass er hier offene Rechnungen hat und vor Gericht gehört.
Eine rechtsgerichtete Putschistin ohne jede Legitimation sei Janine Áñez. Das twittert Evo Morales aus Mexiko. Und so schaukelt sich die Lage seit rund 2 Wochen hoch. Auf über 4000 Meter Höhe in El Alto, einer Nachbarstadt von La Paz, kam es dann letzte Woche zur Eskalation. Katharina Wojcenko war dabei.
Auf dem Platz in El Alto ist kaum ein Durchkommen mehr. Tausende Menschen drängeln sich, manche sind Stunden zu Fuß gegangen, um gemeinsam zu trauern. 3 Särge stehen auf dem Boden, bedeckt mit der bunten Fahne der indigenen Völker Boliviens. Blumen sind darüber gestreut. Daneben stehen Spenden für die Angehörigen der 3 Toten. Plastikflaschen mit Saft und Coca-Cola. Schälchen mit einigen Geldscheinen. Die Menschen hier sind nicht reich.
Wir haben so viele Leute verloren. Es gibt so viele Tote. Die Opposition kann in aller Ruhe protestieren. Aber wenn wir auf die Straße gehen, dann schießen sie auf uns. Das ist ungerecht.
Seit Tagen hatten Demonstranten in El Alto, der Nachbarstadt des Regierungssitzes La Paz, eine Treibstoffanlage blockiert, um Druck auf die Übergangsregierung von Präsidentin Janine Áñez auszuüben. Als Polizei und Armee den Weg freimachten, starben mindestens 8 Menschen. Angeblich fiel kein einziger Schuss von Seiten der Streitkräfte. Das behauptet der derzeitige bolivianische Verteidigungsminister. Die Menschen in El Alto berichten anderes. In ihren Gesichtern mischen sich Schmerz und Wut.
La gente se puso alrededor de la planta. Estaba muy molesta y ellos decían, tenemos que tomar la planta.
Die Leute stellten sich um die Anlage. Sie waren wütend. Sie riefen dazu auf, die Anlage einzunehmen. Da begannen die Soldaten mit Schrot und Gewehrkugeln zu schießen. Dann kamen 2 Militärhubschrauber. Sie warfen Tränengas und schossen aus den Hubschraubern heraus. Dann kam ein zweites, viel größeres Kontingent von Polizei und Armee. Die Polizisten warfen in alle Richtungen Tränengas. Da kamen die Soldaten von drinnen heraus und haben wieder geschossen.
Fast alle auf dem Platz haben dunkle Haut und schwarze Haare. In El Alto leben hauptsächlich Menschen, die aus indigenen Dörfern in die Stadt gezogen sind. Viele sprechen nur gebrochen Spanisch. Ihre Muttersprache ist Aymara. Die Frauen tragen traditionelle bunte Röcke, die Polleras, rund um die Schultern Tücher, in denen sie sonst auf dem Rücken Babys oder Waren transportieren. Dazu schwarze Filzhüte oder andere Kopfbedeckungen gegen die Sonne, die auf 4100 Metern Höhe brennt. Den Indigenen, die in Bolivien knapp die Hälfte der Gesellschaft ausmachen, hat die Regierung von Evo Morales in den letzten 13 Jahren Selbstbewusstsein gegeben. Bolivien kommt nach dem Rücktritt des ersten indigenen Präsidenten Südamerikas nicht zur Ruhe, vor allem nicht in El Alto. So karg und staubig die Stadt auf der Hochebene ist, so lebenswichtig ist sie 500 Meter tiefer für La Paz, wo die Regierung sitzt. Die Seilbahnen, die beide Städte verbinden, sind wie Lebensadern. In El Alto ist der Flughafen, aus El Alto kommen Gas, Benzin und Diesel für La Paz. Über El Alto kommen die Produkte aus dem Osten des Landes nach La Paz, vor allem Fleisch. Wenn die Einwohner in El Alto die Zugangswege blockieren, dann haben die im tiefer gelegenen La Paz ein existenzielles Problem. Viele in El Alto haben am 20. Oktober für Evo Morales gestimmt, der inzwischen in Mexiko im Exil ist. So wie die Frau mit dem zerfurchten Gesicht, die an einer Straße getrocknete Kartoffeln verkauft. Auch wenn wegen der vielen Blockaden kaum mehr Kundschaft kommt, wie sie klagt. Die Leute haben weniger Geld. Die Preise sind gestiegen.
Wir haben immer Evo gewählt, weil er für uns arme Leute etwas tut. Er hat Straßen gebaut, Schulen auf dem Land. Er hat den Leuten sehr geholfen. Ich will, dass diese Senora verschwindet, die jetzt Präsidentin ist. Sie ist Rassistin. Sie beleidigt uns indigene Frauen. Das wollen wir nicht. Diese Regierung muss weg. Entweder soll Evo zurück oder ein Jüngerer soll kommen, der so ist wie Evo.
Die Senora, das ist Janine Agnes, die sich nach dem Rücktritt von Evo Morales zur Übergangspräsidentin ernannt hat. Sie ist das genaue Gegenteil von Morales. Sie ist rechtskonservativ, gehört zur europäisch-stämmigen Elite und sie ist weiß. Mit der Bibel in der Hand möchte sie Bolivien wieder auf den rechten Weg bringen. Davor aber muss sie Neuwahlen organisieren. Evo Morales, der eigentlich laut Verfassung bereits nach seiner zweiten Amtszeit hätte abtreten müssen, wird nicht mehr kandidieren, wie er aus dem Exil verlauten lässt. Er darf es auch nicht mehr. Das Festhalten an der Macht mit allen Mitteln über fast 4 Amtsperioden hinweg hat Evo Morales viele Sympathien gekostet. Als ihn am 10. November der Militärchef zum Rücktritt auffordert und Morales dem folgt, ist der Jubel groß. Völlig überrascht fallen sich Menschen in die Arme. Paare küssen sich, einigen laufen Tränen übers Gesicht. Jetzt ist er weg, jetzt ist er weg, Evo Morales ist weg. Ja, wir haben es geschafft, singen die Menschen.
Wir erleben ein demokratisches Fest, einen unvergesslichen Tag, der in die Geschichte von Bolivien eingehen wird. Ein Tag, an dem Bolivien sich Gehör verschaffte und einen Diktator stürzte.
Unter Evo Morales, dem Präsidenten mit den indigenen Wurzeln, wuchs Boliviens Wirtschaft dank wachsender Rohstoffpreise. Infrastrukturprojekte kamen voran und die Armut sank. Das bestreiten selbst seine Feinde nicht. Besonders die arme Bevölkerung, mehrheitlich indigen, hat davon profitiert. Aber mit seiner Rhetorik hat er zunehmend die Land- und Stadtbevölkerung gegeneinander ausgespielt. Katja Bergara, Mutter von 3 Kindern, managt ein Lokal mit 22 Mitarbeiterinnen im Bohemviertel Sopocachi in La Paz. Die Speisekarte reicht von orientalischer Falafel bis zu bolivianischen Eintöpfen. Die 50-Jährige ist erschrocken darüber, dass Leute wie sie offenbar dem Feindbild vieler Indigener entsprechen. Die Blockaden haben ihr Einbußen von mindestens 50% beschert, sagt die Restaurantleiterin.
In der ganzen Umgebung haben die Bauern die Straßen blockiert, damit die Waren aus dem Landesinneren nicht nach La Paz kommen. Deshalb mussten wir unsere Produktion reduzieren, haben die Öffnungszeiten verkürzt. Das ist natürlich schwierig. Wir haben ja Personal und unter diesen Umständen reicht das Geld am Monatsende nicht mehr.
Bergara wohnt in der Zona Sur, wo Mittelklasseviertel auf Arbeiterviertel treffen. Als die bolivianischen Konfliktparteien auf totalen Konfrontationskurs gingen, beschlossen Katja Bergara und ihre Nachbarn, das Gegenteil zu tun.
Wir haben versucht, zu den Menschen in den ärmeren Vierteln zu gehen und mit ihnen zu reden, sie zu fragen, warum sie blockieren, was ihre Angst ist, warum sie so aufgewühlt sind. In vielen Vierteln sind sich die Menschen so einig geworden. Wir haben es geschafft, miteinander zu reden, in Frieden miteinander zu sein, Zeit miteinander zu verbringen. Denn wir kennen einander nicht. Das ist das Problem.
Für Katja Bergara haben die vergangenen Wochen deshalb auch etwas Positives bewirkt.
Al hacer este tipo de actividades tienes un acercamiento
Dank dieser Aktivitäten haben wir uns wirklich angenähert. Und sie haben gesehen, dass die Mittelschicht solidarisch mit ihnen ist. Wir haben uns geeint als Bolivianer. Das ist viel wert und wird dazu beitragen, dass dieses Land wächst und ein besseres wird.
Für die Trauernden auf dem Platz in El Alto sind Versöhnung und Einigung noch weit weg. Blanke Wut entlädt sich, noch bevor die Feier zu Ende geht. Die Versammelten fordern den sofortigen Rücktritt von Übergangspräsidentin Jeanine Agnès, die ein Dekret erlassen hat, das dem Militär Straffreiheit zusichert, wenn die Soldaten mit der Polizei für die öffentliche Ordnung sorgen. Die Toten von El Alto könnten demnach ungesühnt bleiben.
Wir bitten um internationale Hilfe. Diese Ereignisse müssen aufgeklärt werden. Alle müssen davon erfahren. Auf die Armen wird hier geschossen. Wir wollen Gerechtigkeit, und zwar sofort.
Diese selbsternannte Präsidentin Agnès hat dem Militär und der Polizei freie Hand gegeben, uns zu ermorden. Das Massaker hier ist beispiellos. Ich will, dass die ganze Welt erfährt, was hier in Bolivien mit den Armen geschieht. Das darf nicht sein. Das ist ungerecht.
Es ist injusto.
In El Alto zeigt sich die Wut in einem drastischen Bild. Vorne stehen die drei Särge. Im Hintergrund baumelt die Präsidentin als lebensgroße blonde Puppe samt Stöckelschuhen an einem Strick von der Brücke. Mörderin steht auf ihrer Präsidentenschärpe.
Das war Katharina Wojcenko aus Bolivien. Und was wir da gehört haben, klingt ziemlich explosiv und konfrontativ. Mit unserem Korrespondenten für Südamerika, Ivo Marocek, wollen wir nun versuchen, die Lage politisch einzuordnen. Er ist aus aktuellem Anlass gerade nach Bolivien gereist und steht nun in La Paz vor dem Regierungspalast. Hallo, Herr Marocek.
Hallo nach Deutschland.
Wie nehmen Sie die Situation um sich herum wahr? Ist da alles ruhig oder sind da Proteste?
Es hat sich jetzt tatsächlich über das Wochenende ziemlich beruhigt. Noch ist es zu früh zu sagen, es hat sich im ganzen Land entspannt. Aber es gibt ein Abkommen, und zwar gibt es ein Abkommen zwischen der Übergangsregierung und der MAS-Partei von Evo Morales, wo man sich darauf geeinigt hat, möglichst bald neue Wahlen abzuhalten, wo die Anhänger von Evo Morales eben diesem Gesetz zugestimmt haben. Dafür hat die Übergangsregierung eben die Morales-Leute gebraucht, weil die nach wie vor die Mehrheit in beiden Parlamentskammern haben. Und man sieht schon noch, dass es angespannt ist. Ich musste mich hier ziemlich durchschlagen, um auf den zentralen Platz von La Paz zu kommen. Das ist sonst ein sehr belebter, lebhafter Platz. Jetzt ist er räumlich abgesperrt mit schwer bewaffneten Polizisten und Soldaten abgeriegelt. Aber insgesamt so langsam kommt ein bisschen Normalisierung in die Sache.
Wir haben jetzt gerade gehört in dem Beitrag, dass Polizei und Streitkräfte gegen Protestierende vorgegangen sind. Allerdings in El Alto, da muss man mal sagen, sie sind jetzt in La Paz ungefähr so 500, 600 Meter tiefer. Und El Alto liegt ganz oben im Hochland, eine Nachbarstadt von La Paz. Dort leben sehr viele Indigene und es gibt inzwischen anscheinend rund 30 Tote, weil Polizei und Streitkräfte gegen die Protestierenden vorgegangen sind. Die Fronten schienen da jetzt verhärtet, aber mit dieser neuen Verhandlungssituation kann da Frieden gelingen?
Zumindest sind die meisten Leute, mit denen ich hier bis jetzt reden konnte, ziemlich optimistisch. Die 30 Toten, 32 waren es, um genau zu sein, muss man auch einordnen. Das waren nicht nur die Auseinandersetzungen der letzten Tage seit dem Rücktritt von Evo Morales, sondern das sind die ganzen Auseinandersetzungen, die es seit dieser Wahl am 20. Oktober gegeben hat. Also vor allem in El Alto, Sie haben es gesagt, dieser Nachbarstadt von La Paz, da gab es sehr heftige Konfrontationen an einem Treibstofflager mit 8 oder 9 Toten, aber im Moment scheinen sich ein bisschen die Pragmatiker durchzusetzen, die anerkennen, okay, wir sind vielleicht mit dieser Übergangsregierung nicht einverstanden, eigentlich wollen wir Evo zurückhaben, aber da führt im Moment kein Weg hin und wir müssen irgendwie auch weiter nach vorn schauen und sehen, wie dieses Land irgendwie wieder vorankommt.
Warum ist eigentlich diese neue Präsidentin, die hat sich eigentlich selbst ernannt, aber es ist jetzt auch nicht illegal, also Jeanine Agnès, die scheint eine richtige Provokation für manche zu sein. Warum eigentlich?
Das ist sie definitiv. Also schon die erste Szene, mit der sie in den Regierungspalast, vor dem ich gerade stehe, hier in den Palacio Queimado eingezogen ist, das war definitiv eine Provokation. Da hat sie eine Bibel hochgehalten, hochgereckt über den Kopf und laut ausgerufen, jetzt kehrt die Bibel in den Palast zurück. Also so nach dem Motto, jetzt ist die gottlose Zeit, wo die Sozialisten regiert haben, vorbei. Es gab auch einige unschöne Szenen, wo die Wipala, das ist diese bunte Fahne der Indigenen, geschändet worden sein soll. Also es gab erstmal tatsächlich das Gefühl, dass mit dieser Übergangsregierung die Indigenen ihrer Rechte, die sie unter Evo Morales bekommen haben, wieder beraubt werden sollen. Dass jetzt hier wieder eine rechte Regierung an die Macht kommt, die das Rad der Zeit 20 Jahre zurückdrehen will, als die Indigenen, ja, ich will nicht sagen rechtlos, aber doch sehr stark unterdrückt waren. Da hat die Übergangsregierung sich doch auch ein bisschen am Riemen gerissen in den letzten Tagen, hat anerkannt, dass sie so nicht auftreten kann. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Lage jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist.
Man hat ja manchmal den Eindruck, es gibt in Bolivien vor allen Dingen sehr Reiche und sehr Arme. Gibt es eigentlich auch noch irgendwas dazwischen?
Es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren eine bescheidene Mittelschicht, aber es hat sich eine Mittelschicht gebildet. Das ist tatsächlich eine der großen Verdienste von Evo Morales, dass er es mit seiner Wirtschaftspolitik, die natürlich auch sehr umstritten war, aber er hat tatsächlich dafür gesorgt, dass große Teile der Bevölkerung, doch zumindest einen bescheidenen Wohlstand sich erarbeiten konnten. Das hat funktioniert und das ist auch das, warum viele ihn immer noch so verehren.
Es gibt nun auch einige Verschwörungstheoretiker, wie immer, also die behaupten, hinter dem Putsch, ob das jetzt einer war oder nicht, sei völlig dahingestellt, steckten also die USA oder auch Länder, die an Boliviens Rohstoffen interessiert sind, zum Beispiel China. Was halten Sie von solchen Theorien?
Überhaupt nichts. Also das sind wirklich Verschwörungstheorien. Natürlich haben China und haben andere Länder, Kanada ist zum Beispiel auch sehr stark in der Lithiumförderung, die haben hier wirtschaftliche Interessen. Da geht es um Gas, da geht es ganz stark um Lithium, den Rohstoff, den wir für die Batterien der Zukunft brauchen. Aber dass die sich jetzt wirklich aktiv hier in die Politik einmischen, das halte ich für ausgeschlossen.
Danke, Ivo Marocek, unser Korrespondent in Südamerika und zurzeit in Bolivien in La Paz. Wir bleiben gleich beim Thema Rohstoffe. In Bolivien gibt es in der Salzwüste Salar de Uyuni das wohl bedeutendste Lithiumvorkommen der Welt. Entsprechend groß sind die Begehrlichkeiten, denn Lithium ist ein Rohstoff, der unter anderem dringend für die Batterien von E-Autos gebraucht wird. Vor etwa einem Jahr hat ein Unternehmen aus Süddeutschland zur Überraschung aller anderen Wettbewerber aus China, aus Kanada, aus Chile den Zuschlag in Bolivien für die Förderung und Verarbeitung der Lithiumvorräte bekommen. Es wurde ein Joint Venture mit dem bolivianischen Staatsunternehmen Yacimientos de Litio Bolivianos geschlossen. Das war allerdings noch unter der Regierung Evo Morales. Am Telefon ist Professor Wolfgang Schmutz. Er ist Geschäftsführer der AC Systems Alemannia GmbH, kurz ACISA. Herr Schmutz, es gibt nun einen Joint-Venture-Vertrag zwischen ACISA und einem bolivianischen Staatsunternehmen, aber die Regierung, die den abgeschlossen hat, die gibt es gar nicht mehr. Was hat denn das nun für Auswirkungen auf die Zusammenarbeit?
Ja, das ist richtig. Es gibt einen Joint-Venture-Vertrag, der am 28. Oktober 2019, also diesen Jahres, vor ungefähr 4 Wochen, offiziell in das Handelsregister in Bolivien eingetragen wurde. Die aktuelle Situation hat im Prinzip dazu geführt, dass wir, die wir bisher nicht offiziell von Seiten Bolivien informiert worden sind, haben das eigentlich aus der Presse erfahren. Und wir sind natürlich darum bemüht, jetzt offiziell über unsere Leute und über andere Verbindungen, die wir haben, die Situation zu klären und Schlussfolgerungen für uns zu ziehen, was es letztendlich wirklich bedeutet.
Aber wenn Sie jetzt noch gar nichts offiziell gehört haben, dann besteht der Vertrag doch eigentlich weiter. Nur Evo Morales und die Regierung ist ja jetzt nicht mehr im Amt. Mit wem können Sie denn jetzt da weiter verhandeln?
Das macht die Sache im Moment schwierig und auch bis zum Punkt unklar. Es ist nur so, dass tatsächlich das Joint Venture eingetragen ist und als Joint Venture bis dato existiert. Das Joint Venture kann eigentlich nur zwischen den zwei Gesellschaftern, YLB, und AC Systems Alemannia durch Gesellschafterbeschluss eventuell aufgehoben oder annulliert werden.
Jetzt hat ja Evo Morales gerade in einem Spiegel-Interview die Zusammenarbeit mit Deutschland gelobt, also namentlich auch mit Assisa. War es denn eigentlich immer so einfach mit der Regierung Evo Morales, dieses gemeinsame Vorhaben umzusetzen oder überhaupt zu Papier zu bringen?
Wir hatten in den quasi, ja, gut zweieinhalb Jahren, seit wir an diesem Projekt praktisch gearbeitet haben, immer versucht, sag mal, die Politik nicht in den Vordergrund zu stellen. Wir haben uns an der Sache orientiert und haben versucht, für Bolivien, aber auch für Deutschland und damit auch für Europa, was hier die Rohstoffsicherheit und einfach die Rohstoffversorgung angeht, das Beste draus zu machen. Wichtig war, ein Projekt zu definieren, wo beide Seiten Gewinner sein können. Wir zum einen, weil wir Lithium bekommen, aber auch Bolivien auf der anderen Seite, weil wir eben einen Teil des Lithiums in Bolivien belassen und dann dort eben auch Kathodenmaterial und in einem weiteren Schritt, in einem weiteren Joint Venture, auch Batterien in Bolivien schwerpunktmäßig auch für den südamerikanischen Markt fertigen werden. Das war eigentlich der Grundsatz in diesem Projekt, der wichtig war. Und wir haben im Prinzip wie in jedem Projekt ja auch manchmal mit Schwierigkeiten zu kämpfen, aber in der Summe haben wir uns mit unseren bolivianischen Partnern, Gesprächspartnern immer gut verstanden und waren eigentlich beide mit dem Ergebnis soweit sehr zufrieden und haben uns eigentlich beide darauf gefreut, jetzt das Projekt gemeinsam im Interesse, wie gesagt, beider Seiten erfolgreich umzusetzen.
Das war ja für Bolivien auch ganz wichtig, dass eben nicht nur der Rohstoff ausgebeutet wird, sondern dass auch eine Verarbeitung im Land stattfindet. Gibt es eigentlich außer in Bolivien auch sonst, wenn das jetzt nichts werden würde, noch so bedeutende Vorkommen wie jetzt im Salar de Uyuni? Gäbe es Ausweichmöglichkeiten?
Der Salar Uyuni, und das haben die jüngsten Untersuchungen im Januar diesen Jahres gezeigt, ist im Moment das quasi flächenmäßig und volumenmäßig größte Lithiumvorkommen der Welt mit insgesamt rund 21 Millionen Tonnen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch an anderen Stellen auf der Welt Lithium bekommen. Lithium in der Summe ist nicht knapp, aber es ist ein entsprechender Aufwand und erfordert die richtige Technik, Lithium im Prinzip zu gewinnen und anschließend auch zu industrialisieren. Das ist nicht überall so leicht möglich. Wir haben uns jetzt auf Uyuni konzentriert. Heißt aber nicht, dass gewisse Arbeiten und Überlegungen und Vorplanungen nicht eventuell auch an anderen Stellen auf der Welt umgesetzt werden könnten. Wir wurden in den vergangenen drei, vier Wochen mehrfach angesprochenen an verschiedenen Ländern dieser Welt, ob wir nicht Interesse hätten, quasi dort eventuell mit einem solchen Projekt wieder neu anzusetzen. Diese Überlegungen stehen im Raum, aber wir wollen uns auch ein bisschen die Art und Weise hier von uns in Süddeutschland, so schnell geben wir nicht auf. Ich denke, wir haben gute Chancen, dieses Projekt, wenn die Regierung wieder steht und dort stabile Verhältnisse eintreten, im Interesse von Bolivien und aber auch von uns tatsächlich umzusetzen.
Vielen Dank, Professor Wolfgang Schmutz, Geschäftsführer der AC Systems Alemannia GmbH, eine Firma aus Süddeutschland, die in Bolivien Lithium fördern und industrialisieren möchte. Und Lithium ist ein Stoff, der für leistungsfähige Batterien in E-Autos gebraucht wird, also hochinteressant für die deutsche Autoindustrie. Explosive Stimmung in Bolivien und wie das Land vielleicht befriedet werden kann. Das war heute unser Thema. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut.